Willkommen zu Auf Holz bauen, dem Holzbau-Podcast der gleichnamigen Bildungsoffensive in Kooperation mit der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Wir sind
Jonathan
und Witold und sprechen hier einmal im Monat über unsere Leidenschaft, den Holzbau.
In dieser Folge von Auf Holz bauen widmen wir uns einem Thema, das auf den ersten Blick staubtrocken anmutet, sich aber als riesiger Hebel für eine nachhaltige Zukunft entpuppt. Das öffentliche Vergaberecht. Zu Gast ist Marc Steiner, Richter am Schweizer Bundesverwaltungsgericht und ein absoluter Vordenker für eine nachhaltige bzw. qualitätszentrierte Beschaffungswelt. In einem tiefgehenden und ungemein intensiven Gespräch räumt Marc mit dem Vorurteil auf, dass Paragraphen nur trocken sein müssen. Er erklärt uns die komplexen Mechanismen hinter internationalen und europäischen Gesetzen und zeigt auf, welche enorme Marktmacht der Staat eigentlich besitzt, wenn er nachhaltig einkauft. Besonders spannend wird es beim Blick hinter die Kulissen des Vergaberechts in der Schweiz. Marc beschreibt eindrücklich den Unterschied der Paradigmenwechsel vom billigsten hin zum vorteilhaftesten Angebot. Wir erfahren, wie eine spektakuläre, parteiübergreifende Mehrheit die aktuelle Schweizer Vergaberechtsreform ermöglichte und welche Rolle Marc dabei gespielt hat. Und wir lernen ihn natürlich auch persönlich kennen. Er erzählt uns von seinem Weg zum Richteramt und wie er mit seiner mitreißenden und positiven Energie schließlich selbst zum leidenschaftlichen Holzkopf wurde. Eine Folge, die wieder großen Spaß gemacht hat und zeigt, dass echte Veränderung oft im Kleingedruckten beginnt. Viel Spaß beim Anhören. Vor mir sitzt du, Marc Steiner. Du bist am Schweizer Bundesverwaltungsgericht Richter. Und ich habe dich schon auf ein, zwei Veranstaltungen gehört als Vortragender und war immer total begeistert von deiner Energie und wie du das für mich so schon fast abstoßend trockene Thema Vergabe und Vergaberecht irgendwie spannend gemacht hast und rübergebracht hast. Und genau, und Holzbau hat ja auch oft oder viel was mit Vergabe zu tun. Und ja, aus den zwei Gründen habe ich dich gefragt, ob du Zeit hast, und schönerweise hat es geklappt und wir sitzen uns heute hier gegenüber und führen einfach ein Gespräch, wer du bist, was du so machst, was du für ein Richter bist und warum das jetzt eigentlich oder was das jetzt alles mit Holzbau vielleicht am Ende zu tun hat. Ich habe mich so wie immer recht minimal vorbereitet, aber ich habe auch ganz kurz das Internet gefragt, wer du bist. Ja, und ich fand das einen schönen Satz. Also Marc Steiner gilt als der profilierteste Experte für nachhaltiges Vergaberecht in der Schweiz. Er ist kein Paragraphenreiter, sondern versteht das Recht als Gestaltungsmitte für gesellschaftliche Ziele wie Klimaschutz und Qualität. Das fand ich ganz schön. Wie empfindest du den Satz? Trifft dich das?
Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe sehr gerne zugesagt, weil du mich auf eine ganz spontane Art gesagt hast, ich gehe da ganz offen rein und das interessiert mich natürlich auch in der Methode, wie du das machst, finde das ganz toll. Du hast einen ganz wichtigen Satz gesagt, oder? Das Vergaberecht ist auch so staubtrocken, oder? Und dieses Image möchte ich dem Gebiet nehmen und sagen, nein, Leute, das ist ein Riesenhebel, oder? Jetzt nehmen wir mal an, irgendwie reden wir da von dreistelligen Milliardenbeträgen von Einkaufen. Und wenn man das anders lenkt, als es bisher war, dann hat man eigentlich, kann man wie ein Modell von einer neuen Wirtschaftsordnung bauen. Also das ist ein Riesending, oder? Und sobald man das aus dieser Perspektive sieht, ist es auch kein trockener Technokratenscheiß mehr. Sondern da merkt man plötzlich, hey, wenn ich denen sag, wie man die Zukunft einkaufen kann, dann verändert sich die ganze Wirtschaft. Heute Morgen war ich bei den Schweizerischen Bundesbahnen, habe denen eine Keynote gehalten und dann haben die ein Best Practice Example vorgestellt für Schieneneinkauf aus Recyclingstahl oder Stahl, der mit Lichtbogenöfen hergestellt war, mit x-fach besserer CO2-Bilanz. Und da sieht man einfach, da entsteht die Zukunft. Das ist ein anderer, die Suche nach dem zukunftsfähigen Kapitalismus eigentlich, wenn ich jetzt das wirtschaftstheoretisch formulieren soll. Und das finde ich einfach unglaublich inspirierend. Und gerade wenn man sieht, was wir so heute für News auf uns einprasseln, was alles nicht funktioniert, ist, dass wir es in der Hand haben, das jeden Tag zu ändern, dass die Dinge eben laufen.
Ja, also es ist ja, wie wir als Privatpersonen im Kleinen uns ja auch manchmal vergegenwärtigen können, dass jeder Euro, den wir irgendwie ausgeben, oder Franken in deinem Fall, ein kleiner Wahlschein ist.
Genau.
Weil es ja Geld
ganz
leckt.
Genau. Richtig, oder? Und wenn du jetzt so europäische Konzepte wie Green Deal hörst oder United Nations Sustainability Goals Nummer 12, nachhaltiger Konsum und Produktion, das klingt erstmal furchtbar abstrakt, aber das ist extrem konkret, oder? Wenn du weißt, das ist die Summe vom individuellen Konsum von uns allen, das ist die Summe der ganzen Unternehmenslieferketten und es ist eben als dritte sind das die Lieferketten des Staates, nämlich das, was die öffentliche Hand einkauft. Und wenn du dir überlegst, was die Summe von privatem Konsum, von Unternehmenslieferketten und von öffentlichem Einkaufsvolumen für die Gestaltung der Wirtschaft für Folgen hat, dann weißt du, wow, das ist das, worin man eigentlich das ganze System kneten kann, wenn man das richtig macht.
Ja, und das klingt jetzt ja auch so logisch und so, ja, so toll und optimistisch. Wie ist das? Aber ich könnte mir vorstellen, oder so ist meine Wahrnehmung, dass das jetzt im Alltag von Menschen, die am Bau tätig sind und mit Vergabe zu tun haben, dass es so ganz anders ist, die Realität von denen, und dass es so von geprägt ist, weiß ich, von Preiskampf, von Bürokratie, von Formalien.
Ja.
Habe ich da einen richtigen Eindruck oder ist es?
Also, das sind zwei ganz große Themen, über die man je mindestens einen Podcast machen könnte, nämlich eines der Preiskampf und zweitens der ganze bürokratische Krempel. Wir fangen mal mit dem Preiskampf an, wenn das für dich stimmt. Das war nämlich bei uns in der Schweiz das ganz große Thema. Du musst dir vorstellen, dass in den 90er Jahren gab es so die neoliberale Regulierungsschicht. Das war der ganz harte Kapitalismus, den quasi Ostdeutschland erlebt hat. Das war nicht mehr Ludwig Erhard, sondern da hatten die Westler gewonnen, gesagt, so jetzt ziehen wir auch den richtigen Kapitalismus durch. Da geht es nämlich nur um Marktöffnung, Wettbewerb, Preis und sonst nichts. Oder das ist die harte Tour. Und daher kommt auch dieser Preiskampf Vision der Geschichte. Aber das ist wirtschaftshistorisch quasi die Schicht, die jetzt schon längst überwunden ist. Und das müssen wir den Leuten erklären. Wir erzählen heute eine andere Geschichte aus den 90ern. Und das können wir darum tun, weil sich im Welthandelsrecht da schon einiges bewegt hat. Also das Welthandelsrecht war damals, wurde eben quasi als Waffe der Durchsetzung dieses neoliberalen Systems verstanden. Und das ist es heute nicht mehr. Aber das müssen wir den Leuten erklären. Und das ist es darum nicht mehr, weil dieses Vergabeabkommen im Welthandelsrecht, das sogenannte Government Procurement Agreement, der WTO, das ist ein ganz progressives Ding. Oder wenn du die Frankfurter Allgemeine liest im Wirtschaftsteil, dann sagen wir ja, die WTO, die hat eigentlich heute überhaupt keine Power mehr, weil erstens glaubt niemand mehr an regelbasierten Handel. Zweitens ist das nur noch Machtpolitik zwischen Industriestaaten und Entwicklungsländern. Die haben Legitimierungsproblem und eigentlich schwierig bis blockiert. Und das Interessante ist, dieses Vergaberecht, das ist ein Abkommen, wo nur die bei sind, die das wirklich wollen. Das heißt, die Industrieländer im Zweifel, die auch exportstark sind. Darum bist du auch bereit, den Markt zu öffnen für den Einkauf, weil du selber auch exportierst, oder? Das ist für Deutschland ganz ausgeprägt so und für die Schweiz genauso. Also, hast du da so einen Club von 50 Mitgliedern quasi, die sagen, hey, Wir sind die, die das Wirtschaftsmodell der Zukunft erfinden müssen und wollen. Und darum haben die zum Beispiel gesagt, wir wollen Green Economy Design fördern mit Vergaberecht. Das klingt ja eigentlich verrückt, oder? Das würde der WTO kein Mensch zutrauen. Aber genau das ist da passiert.
Und wann ist das passiert?
2012 ist das revidierte GPA, war das unter Dach und Fach und ist dann 2014 in Kraft getreten. Und das Interessante war, dass das natürlich noch einmal die europäischen Vergaberichtlinien 2014 geboostet hat, oder? Mhm. Wir sind ja hier ein Baden-Württemberg. Das ist Land nicht nur von Kretschmann, sondern auch von Heide Rühle. Das ist eine ganz berühmte Europaparlamentarierin aus Tübingen. Und die war damals der Rapporteur des Binnenmarktausschusses im Europäischen Parlament. Die hat gesagt, so, jetzt machen wir nachhaltiges Vergaberecht für Europa. Wow, oder? Das würde ja kein Mensch für möglich halten, dass sowas klappt. Und da hat sie gesagt, so, jetzt suche ich mir einen Juristen, der das auch im Blut hat. Weil die Deutschen, die reden alle noch von Nachhaltigkeit als vergabefremden Aspekten. Das Vergaberecht ist nur Marktöffnung, Wettbewerb gelten sonst nicht. Und so ein Gelaber kann ich nicht brauchen, sagt sich die Heide Rühle aus Tübingen. Und sucht in ihrem alternativen Netzwerk, wo finde ich einen Juristen, der mir hilft, meine Geschichten am Boden zu bringen. Da kriegt sie von einer britischen Gewerkschafterin einen Tipp. Sie hätte gegoogelt und am Bernischen Welthandelsinstitut eine Notiz gefunden über einen Vortrag von einem Juristen, der über Kernarbeitsnormen, also Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit im Vergaberecht, irgendwas erzählt habe. Sowas habe sie noch nie so progressiv gesehen. Sie haben sich den Foliensatz durchgeschaut. Heide Rühle, den Mann musst du dir anschauen. Und so kam ich nach Brüssel. Und das wirklich Coole war, dass dann die EU tatsächlich auf dieser WTO-Dynamik aufgebaut hat. Und 2014 gab es dann ein Vergaberecht, das ein ganz klares Nachhaltigkeitsbekenntnis drin hatte. Und dieses Nachhaltigkeitsbekenntnis, das funktioniert natürlich auch nur dann, wenn die Leute wissen, dass nicht der reine Preiskampf entscheidend ist. Mhm. Sorry, das war jetzt ein bisschen ausschweifend, aber jetzt kommen wir endlich zu deinem Preiskampf. Der Preiskampf, da geht es darum, dass ich reguliere, wie man das beste Preis-Leistungs-Verhältnis ermitteln soll. Das ist der Kern. Und das Problem ist, dass die alte Kultur viel zu oft so war, dass man überhaupt nur nach ein paar Mindestvorgaben und dann nach dem Preis fragt. Und das muss mir unbedingt wegkriegen. Oder wenn das bleibt, dann können wir die Nachhaltigkeitsscheiße gar nicht bauen, oder? Mhm. Weil die Anreizsysteme so sind, dass das nicht vorwärts geht.
Ja.
Und das war wirklich spektakulär. Das WTO-Vergaberecht funktioniert so, dass es dir sagt, also entweder suchst du nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist das, was wir dringend brauchen, oder du fragst allein nach dem Preis. Freie Wahl. Das ist nicht regulatorischer Blödsinn, aber man kann es verstehen, weil die WTO sagt, wir machen eigentlich nur das Minimum. Wir machen sicher nicht die Wertentscheidung für die einzelnen Mitgliedstaaten, wie sie ihr Wirtschaftsmodell designen wollen. Das ist deren Job. Kann man verstehen, aber ist natürlich dann uphill, um die Dinge da wirklich am Boden zu bringen. Das heißt, wir haben in der Schweiz die Umsetzung gemacht und gesagt, die Regierung war natürlich da ein bisschen faul und hat einfach das GPA genommen und abgeschrieben und gesagt, freie Wahl zwischen bestem Preis-Leistungs-Verhältnis und der alleinigen Preisvergabe.
Genau, weil die Regierung war durch die Mitgliedschaft in der WTO verpflichtet, das in irgendeiner Art und Weise zu adaptieren.
Ganz genau. Okay. Also das erste Vergaberecht in der Schweiz war die Umsetzung des Government Procurement Agreement 1994 und das ist dann bei uns am 1. Jänner 96 in Kraft getreten. Das war für die Schweiz High Noon, weil wir waren ja nicht in der EU. Die waren sich das schon Jahrzehnte vorher gewohnt, aber wir nicht. Und so, hoppla, oder? Also es war insofern auch noch spannend, weil das ein völlig neues Gebiet ist, oder? Die Juristinnen, die Juristen, die wissen, Erbrecht gibt es seit dem Römischen Reich und das hört man in der Rechtsgeschichte, aber Vergaberecht, das ist eine verhältnismäßig junge Disziplin.
Okay.
Und da sind die Dinge gefühlt immer noch im Entstehen. Das ist ein ganz anderer Groove.
Okay.
Ja.
Ja. Und welche Auswirkungen hat er dann die Staaten sind ja jetzt alle Mitglied in der WTO.
Genau.
Und dann kam aber 2014 kam die EU, eine EU-Richtlinie
dazu. Genau.
Die auch adaptiert wurde durch die Einzelstaaten.
Richtig, ganz genau. Also die EU-Richtlinie setzt WTO-Recht um und die einzelnen EU-Mitgliedstaaten setzen die EU-Richtlinie um. Ganz genau so. Und die Schweiz ist aber da natürlich in einer speziellen Situation, weil sie nicht dem Richtlinienrecht untersteht. ja, sondern die muss direkt das WTO-Recht umsetzen.
Oder? Das stimmt.
Genau davon erzähle ich jetzt, nämlich wie das gelaufen ist. 1994, nachdem das erste WTO-Vergaberecht mal in trockenen Tüchern war, haben die Schweizer sich überlegt, wie setzen wir jetzt das um bei uns? Und die Regierung hat gesagt, ja, wir machen es genau gleich wie das WTO-Recht und sagen freie Wahl zwischen dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis als Zuschlagsprogramm, also nach diesem Kriterium suche ich meinen Anbieter aus, oder die reine Preisvergabe. Freie Wahl für die Auftraggeberseite, nach welchem Pattern sie ihren Konsum decken will, Konsumbedarf decken will. Und das war interessant. Das ist nämlich im Parlament schon in Mitte der 90er war das einigen klar, dass das falsche Anreizsystem ist. Mhm. Da ist aus der Stadt Winterthur ein Baujurist gekommen, hat gesagt, Leute, das schafft die völlig falschen Anreize. Es muss so sein, dass die reine Preisvergabe absolut zurückgedrängt wird auf hochgradig standardisierte Produkte. Nur diese darf man, wenn man will, aber muss man nicht nach dem Preis vergeben.
Beispielsweise Klopapier.
Das kann man sich schon fragen, ob das genügend standardisiert ist. Okay. Da kann man nämlich schon ganz viel machen bei Klopapier.
Einlagig, zweilagig,
dreilagig. Aber was die sich vor dem geistigen Augen hatte, war sowas wie Benzin ab dem Spotmarkt. Oder
ja,
so, das richtig durchstandardisierte. Oder
ja,
wo man wirklich keine Produktwahl hat, sondern weiß, da ist alles normiert und ich muss nur noch nach dem Preis einkaufen. Und das Wichtige, der Umkehrschluss ist jetzt, dass in der Schweiz seit dem 1. Januar 1996 die reine Preisvergabe für alles, was nicht so hochgradig standardisiert war, verboten war. Man musste das beste Preis-Qualitäts-Verhältnis ermitteln mit mehreren Faktoren. Also es musste ein qualitatives Zuschlagskriterium dem Preis gegenüberstehen, mindestens eins. Und das gibt natürlich schon einen völlig anderen Groove. Das ist das, was man heute als das Schweizer Modell Römisch 1 kennt, mit dem versucht wurde, auch die europäische Ebene zu beeinflussen. Also Heide Rühle wollte seitens des Parlaments im berühmten Rühle-Bericht 2 das eigentlich zum europäischen Standard machen.
Mhm.
Das hat dann nicht ganz geklappt, aber die Richtung der EU-Richtlinien ist klar so, dass im Vergleich zur europäischen Richtlinie 2.4 die Qualität eine viel höhere Rolle spielt als vorher. Leider kommt das in den Narrativen, wie das Vergaberecht auch in Deutschland erklärt wird, viel zu kurz. Also gemessen an der Intention des europäischen Richtlinienrechts gibt es auch in Deutschland noch viel zu viele reine Preisvergaben.
Okay. Und die können trotzdem, also reine Preisvergaben können trotzdem durchgeführt werden, weil es eben die Rechtsbasis dafür gibt, weil man eben sagen kann, ja, das ist so durch, so
standardisiert. Also in der Schweiz eben nicht. Also
in der Schweiz
ist die reine Preisvergabe nur für die hochgradig standardisierten Sachen. Und sobald es ein bisschen kompliziert wird, und da kann man sich eben beim Klopapier schon streiten, und zwar mit Fug, weil man das ganz verschieden herstellen kann, da ist ganz klar, da darf nicht allein nach dem Preis vergeben werden. Und das ist der Game Changer.
Ja. Wie sehr kommt es dann auf die Personen an, die involviert sind in diese Vergabe? Wenn wir jetzt beim Beispiel bleiben, es kann eine Person sein, der das völlig egal ist, die trotzdem irgendwie ein Budget hat. Ja, auf Klopapier lege ich jetzt nicht so viel Wert drauf, ob das jetzt zweilagig ist oder Schmirgelpapierqualität hat. Da gehe ich mehr nach dem Preis. Oder ob das eine Person ist, die sagt, oh, ich finde es toll, wenn wir irgendwie das nachhaltigste Klopapier haben, beispielsweise. Oder das samtweicheste.
Ja, also jetzt haben wir ja gerade zwei Möglichkeiten, über Klopapier zu reden. Und genau so ist die Beschaffungslogik auch, oder? Du hast die traditionelle Qualitätsdiskussion, soll sich nämlich nicht wie Schmirgelpapier anfühlen, klar, oder? Und da hast du aber dann auch sehr bald Rückmeldungen von den sogenannten Bedarfsstellen, nämlich die das Klopapier für ihr Verwaltungsgebäude bei dir als Einkäufer der zentralen Beschaffungsorganisation bestellen. Wenn er nämlich das Schmirgelpapierqualität hat, dann kriegst du das irgendwie mit. Und zwar manchmal auf eine Art, die für deinen Einkauf nicht so richtig schmeichelhaft ist. Das heißt, bei der traditionellen Qualität gibt es gefühlt schon gewisse Anreize, die dafür sorgen, dass da nicht anything goes, oder? leuchtet dir ein, oder? Da bist du schon aufgrund der Feedbacks, die du bekommst, wenn die Qualität nicht stimmt, hast du einen gewissen Anreiz, da eine gewisse Sorgfalt in dein Einkaufsdesign zu stecken.
Ja.
Okay. Und jetzt ist die Nachhaltigkeit, oder? Wenn du jetzt sagst, okay, ich hätte gern Klopapier aus 100% Recycling oder sonstigen besonders nachhaltigen Quellen, das kriegst du nicht so direkt gespiegelt, wie wenn es Schmirgelpapier ist, wenn die Nachhaltigkeitsbilanz nicht stimmt. Warum ist das so anspruchsvoll?
Ja, und das ist aber auch neu. Also ab seit 2014 können wir das als Faktor hinzuziehen bei der Vergabe dann.
Das konnte man auch vorher, aber es wurde zu wenig gemacht. Und das, also die EU-Richtlinien 2.4 waren im Öko-Bereich schon sehr, sehr progressiv. Das heißt, da musste man nicht bis 2014 warten. Aber 2014 war dann das klare Signal, du darfst das nicht nur, sondern du sollst das auch. Also das ist dann schon noch Next Level.
Und der Stand von, aber oder der rechtliche Rahmen ist seit 2014 jetzt auch bei uns hier der gleiche.
Also in Deutschland und Europa ist es so, dass ich sagen würde, Nachhaltigkeitsperspektive ist ja sehr progressiv, aber in der Bekämpfung des reinen Preiskampfes, da ist das Swiss-Finish noch ein bisschen ambitionierter. Mhm. Und deswegen bin ich ja auch morgen für diese Ingenieurstagung eingeladen, um genau über dieses Schweizer Modell zu reden.
Ja.
Was macht ihr denn anders in diesem Swiss Finish mit dem kompromisslosen Bekenntnis zur Qualität, sag ich jetzt mal.
Ja, okay.
Und darum fand ich es auch so gut, dass du mit dem Preiskampf eingestiegen bist, weil damit kommen wir genau dahin, oder?
Ja.
Das heißt, Schweizer Modell 1 war auf Januar 96 das Verbot der reinen Preisvergabe für alles, was nicht hochgradig standardisiert ist. Das ist ein riesen Gamechanger. Ja. Und jetzt haben wir gemerkt, dass selbst dort, wo das beste Preis-Leistungs-Verhältnis beschrieben wurde, weil wenn du das in der Vergabe machst, dann musst du sagen, wie viel ist der Preis wert, wie viel ist die Qualität wert. Das musst du dir vorstellen wie bei Schulnoten, oder? Du hast im Schulzeugnis Noten und du kannst die aber kompensieren. Wenn du im Französisch mies bist, kannst du mit einer guten Mathematiknote das aufwiegen. So funktionieren Zuschlagskriterien. Und jetzt kommt der smarte Move. Du kannst nämlich je nach Abiturtyp sagen, Mathematik zählt doppelt. Und das ist die Gewichtung der Zuschlagskriterien. Und genau das ist das, was im Vergaberecht einen Riesenunterschied macht. Die Leute das Wirtschaftsdesign ergibt sich aus der Frage, wie hoch ist der Preis gewichtet und wie hoch sind alle qualitativen Kriterien gewichtet.
Ja.
Das ist der Gamechanger.
Ja.
Und wir haben in der Schweiz gemerkt, scheiße, die gewichten im Durchschnitt den Preis immer noch zu hoch.
Mhm.
Und zwar, weil die Formel, das wirtschaftlich günstigste Angebot erhält den Zuschlag, das ist da quasi das Mantra, mit dem wir, alte weiße Mann, der ich jetzt bin, groß geworden sind, hat bei den verschiedenen Leuten offenbar die Assoziation geweckt, das geht nur ums Geld. Das ist natürlich völlig falsch, das war nie so gemeint. Aber die Formulierung war so, dass man sie tatsächlich so missverstehen konnte. Mhm. Und darum haben wir gesagt, so, jetzt brauchen wir einen ganz neuen Groove und darum müssen wir eine neue Formel entwickeln, nach welchem Mantra dieser Zuschlag erteilt wird. Und da gibt es uns zum Glück dieses WTO-Recht einen Hint. Das sagt nämlich, the most advantageous tender kriegt den Zuschlag.
Mhm.
Das heißt auf Deutsch, das vorteilhafteste Angebot. Das heißt, wir haben, wie die Briten übrigens auch, nachdem sie aus der EU raus sind, gesagt, die neue Formel lautet, das vorteilhafteste Angebot erhält den Zuschlag. Und das macht nun jeder und jeden klar, auch wenn du deinen eigenen Einkaufskorb füllst, wenn du nach dem vorteilhaftesten Produkt im Regal fragst, dann weißt du ganz genau, das ist keine Preisfrage, oder?
Mhm.
Und genau diesen Groove wollten wir in der Vergaberechtsreform 2019 jetzt definitiv verankern, und zwar harmonisiert für Bund, Kantone und Gemeinden. Also das ist fast schon österreichischer Harmonisierungsambitionslevel, sind wir auch sehr stolz drauf, dass das geklappt hat. Und eben auch progressiv, um zu sagen, hey, das ist Qualität und das ist nicht Preis. Und das ist genau das Thema von morgen jetzt. Was ist das Schweizer Modell? Das ist nämlich jetzt das Schweizer Modell Römisch 2, dass man auch dort, wo man schon multifaktoriell ist, also die Leistung beschreibt und den Preis, also verschiedene Schulnoten hat, sagt, hey, im Durchschnitt muss die Schulnote Qualität, also quasi die Mathematik sein, die doppelt zählt im Vergleich zum Preis.
Ja, und wie merkt ihr das? Habt ihr gemerkt, dass es noch nicht so gut funktioniert hat? Und merkt ihr schon, dass sich was verändert hat durch diese Reform? Und wie merkt ihr das?
Wow, okay. Da müssen wir vielleicht woanders ganz anfangen, nämlich bei den Beschaffungsdaten. Das Tolle ist, und da muss ich ehrlich sagen, da sind die Europäer und insbesondere Nordrhein-Westfalen, der Schweiz, weit voraus. In Europa gibt es nämlich das sogenannte E-Forms-Programm, das eigentlich sagt, wenn ihr eine Beschaffungsausschreibung publiziert, wollen wir einen bestimmten Datensatz sehen, damit wir euer öffentliches Konsumverhalten analysieren können, auch politisch. Das wird dann auswertbar und kommt so in den öffentlichen Diskurs. Und das ist richtig cool. Das heißt, um sowas zu merken, muss man tolle Beschaffungsdaten haben. Und um tolle Beschaffungsdaten zu kriegen, braucht man eine Beschaffungsstrategie und dann auch dieses Commitment von allen Ebenen, das richtig zu füttern. Und das Tollste, was ich bisher gesehen habe in dem Bereich, ist in Nordrhein-Westfalen die Open Government Procurement Data Strategy. Das ist wirklich der letzte Schrei. Da sind Annette Schmidt und Konsortinnen dran. Die habe ich auch nach Bern eingeladen, um uns zu zeigen, wie das geht. Fantastisch. Das heißt, wenn du die richtigen Beschaffungsdaten hast, dann kannst du natürlich auch schauen, wo was läuft. Zum Beispiel gibt es jetzt vom Schweizerischen Wirtschaftsverband Bau und Schweiz, die haben übrigens auch die Vergaberechtsreform getrieben, weil die Baulobby, die weiß ganz genau, dass sie sich im Preiskampf nicht differenzieren kann, sondern die ist darauf angewiesen, dass die Qualität belohnt wird. Das ist völlig klar, also für mich jedenfalls. Und dann waren die auch auf meiner Seite in der Vergaberechtsreform und haben gesagt, klar, wir wollen genau das. Und die machen jetzt einen sogenannten Vergabemonitor, wo sie mit diesen Beschaffungsdaten schauen, in welchem Bundesland bzw. Kanton wird im Schnitt der Preis bei Vergaben wie hoch gewichtet. Und da kannst du genau sehen, da sind zum Beispiel 5 Bundesländer, also Kantone in der Schweiz, sehr progressiv und gewichten die Qualität hoch. Und zwischen diesen 5 ist einer, der den Preis hochgewichtet im Schnitt. Und dann gehst du natürlich zum zuständigen Minister hin und fragst den, hey, warum können das ringsum alle anderen und du nicht, oder? Und dann kommt richtig Schwung in die Diskussion und dann ist dann fertig mit, das ist doch so trocken und Technokratenscheiß, sondern dann merken alle, das ist ein verdammtes Politikgestaltungsinstrument. Und soll es auch sein.
Ja. Es ist faszinierend.
Also mit diesen.
Faszinierend, es ist, also der Grad der Komplexität für mich ist sehr hoch, aber.
Das ist eher, das glaube ich.
Ich fange langsam an, so ein ganz bisschen zu greifen, was es bedeutet.
Ja, ja.
Weil die Mechanismen, die du erklärst, die sind ja schon vielfältig mit verschiedensten Ebenen und Ländern und auch mit der Zeit und
ja,
so weiter.
Also, ist nicht ohne. Ich gebe dir jetzt, vielleicht verstehst du das, wenn ich ein bisschen aus meinem biografischen Nähkästchen plaudere, oder? Also ich musste mich, um das Ganze zusammenzusehen, auch immer wieder neu erfinden. Also angefangen habe ich als Juristen gedacht, hey, ich habe ein tolles Examen, mir kann in der Welt nichts passieren, ich bin der tollste Hecht aller Zeiten, so wie ein Gorilla, der sich auf die Brust rummelt. Und
das aber jetzt warte, genau, meine ursprüngliche Gesprächslogik haben wir eh gesprengt, das ist ja völlig egal. Aber zu dir müssen wir auf jeden Fall noch kommen. Aber lass uns kurz nochmal da dranbleiben. Also jetzt bloß, dass ich den Status quo verstehe. Ich glaube, von der Schweiz habe ich es jetzt ungefähr verstanden.
Ja.
Und von der EU ist es, wir haben diesen Stand von 2014, der aber so laut deiner Bewertung auch ein gar nicht schlechter Stand ist.
Nein, überhaupt nicht.
So, das heißt, wir können schon, rein rechtlich haben wir schon Möglichkeiten,
qualitativ
eine Vergabe zu steuern.
Ja, natürlich, aber die Geschichte wird so nicht erzählt, weil die Leute den Transformationsauftrag, den Change Management Groove dieser Richtlinie 2014 den Leuten zu Hause nicht so richtig erzählt haben. Also für uns, die da im Binnenmarktausschuss Debatte mit dabei waren, da in Brüssel, ist das völlig klar. Das ist ein Transformationsauftrag. Ja. Aber das GWB 2016, das wurde... war auch einer, aber so in der Breite ist das so nicht verkauft worden.
Ja. Genau, das heißt, wir haben die Instrumente, haben wir schon.
Ja.
Funktioniert es auch schon oder müssen wir das noch mehr leben? Muss es noch in der Breite ankommen, noch beim letzten Sachbearbeiter?
Genau. Das mit dem letzten Sachbearbeiter ist ein ganz wichtiger Punkt, oder? Das Problem ist, dass du im Vergaberecht nicht einfach alles bis zum letzten vorgeben kannst. Du musst den Leuten ein bisschen Spielraum lassen, damit sie Innovationen einbauen können, dass wenn sich was ändert, dass man auch im Markt oder dass man die Marktabklärung, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man merkt, ah, da bewegt sich auf Anbieterseite was, da muss ich auch auf Auftraggeberseite anders nachfragen und also
beispielsweise wie jetzt, weiß nicht, im Jahr 2022, als die Holzpreise explodiert sind.
Beispielsweise.
Das hat ja auch was gemacht.
Ja, natürlich.
So. Oder, bedeutet ja auch was für die Vergabe möglicherweise.
Genau, oder? Das heißt, das ist nicht was, das du so regulieren kannst, dass die Leute dann quasi das Gesetz als Betty Bossi Rezeptbuch brauchen können, sondern das Gesetz eröffnet Spielräume. Mhm. Und du hast genau vorher die richtige Frage gestellt, oder? Wie mache ich, dass das bis zum letzten Sachbearbeiter kommt in irgendeinem Landkreis, oder? Ist nicht selbstverständlich. Ja. Oder? Und die Pointe ist die, dass du sagst, hey, über die Art, wie diese Spielräume genutzt werden oder nicht, müssen wir reden. Mhm. Und das machen wir mit dem Begriff Vergabekultur. Der Begriff Vergabekultur sagt, dass ich von einem bestimmten Ministerium oder einem bestimmten Landkreis oder von der öffentlichen Verwaltung insgesamt oder von der Deutschen Bahn oder sonst von einer großen Vergabestelle sage, wie sind die unterwegs? Schleichen die gefühlt der Wand entlang? Sind die risikoavers? Oder zeigen die Mut? Wollen die nach vorne gehen? Und wenn sie Mut zeigen, werden sie dafür von der Führung belohnt? Oder machen die eine Fehlerkultur, dass jeder, der daneben tritt, so eins auf den Deckel kriegt, dass er nie mehr was versucht, oder? Und diese Kulturthemen, die sind der Fokus der nächsten Schicht der Umsetzung, die wir vor allem jetzt in der Schweiz fokussieren wollen. Die Soft-Themen, weil juristisch haben wir jetzt nicht mehr die ganz großen Herausforderungen. Wir wollen Vergabekultur beschreiben können als Summe von Verhaltensmustern von den involvierten Akteurinnen und Akteuren erstens. Und wir wollen Beschaffungsdaten sammeln, mit denen wir messen können, wie was wo tickt.
Also die Fragen, oder wir haben dieses Regelwerk, diese rechtliche Basis.
Genau.
Und dann ist die eine Frage, wie wird es gelebt, die wird tatsächlich genutzt.
Genau.
Und
die Vergabekultur.
Und dann die andere Frage, wie sind die Ergebnisse?
Genau, wie kann ich das messen? Genau. Wir haben jetzt, also ich habe noch einen zweiten Hut auf. Ich bin zuerst eben, wie du sagst, Richter am Bundesverwaltungsgericht. Das muss man sich auf Deutschland übersetzt so vorstellen, wie ein Richter am OLG Düsseldorf für Bundesvergaben. Einfach Klammer zu. Und dann habe ich aber einen zweiten Hut auf. Ich bin auch Dozent an der Berner Fachhochschule und dort in einem nationalen Forschungsprojekt involviert. Da machen wir zusammen mit Juristinnen und Juristen, mit Ökonominnen und Ökonomen und mit Computer Science-Leute versuchen wir, Kriterien rauszudestillieren und die richtigen Large Language Models zu bauen, mit denen wir öffentliche Ausschreibungen, und zwar der ganze Datensatz, der da drin ist, über die letzten 10 Jahre raussaugen können und auf den Ambitionslevel in Terms of Qualität und Nachhaltigkeit analysieren.
Okay.
Das heißt, wir können, wenn wir genügend Daten haben von einer öffentlichen Auftraggeberin, im Idealfall sagen, nicht nur Die Vergaberechtsreform hat folgendes Ergebnis gezeigt. Wenn wir die Ausschreibung bis zum Jahre 2019 vergleichen mit denen zwischen 2019 und 2025, sondern wir können auch sagen, das funktioniert bei Textilien besser als etwa im Bausektor oder umgekehrt oder besser als bei IT. Und es funktioniert je nach Leadership in dem Bundesland besser als in dem, bei uns die Kantone. Und ich glaube, das bringt noch einen ganz anderen Schwung in die Debatte. Also ich glaube, dass die Beschaffungsdaten und das Bewusstsein, dass man daraus Führungsinstrumente machen kann, wird die Welt des öffentlichen Beschaffungswesens in den nächsten Jahren radikal verändern.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja, das ist doch intuitiv.
Ja, weil es halt so, also es macht halt Sinn mit den Mitteln, die wir jetzt heute haben, wie du gesagt hast. Das
und weil es eben so ein Riesenhebel ist, oder? Genau, ja. Nicht nur die Datenmengen, sondern eben auch die Menge von Geld lohnt diesen Aufwand.
Ja, ja. So, jetzt jetzt haben wir die Europäische Union.
Ja.
Ja, als Institution und die Schweiz liegt mittendrin, nicht Mitglied, aber also formal sind da ein paar Unterschiede. Aber wenn jetzt irgendwie Kritik aufkommt an der, ich glaube, es gibt viel Kritik an der Europäischen Union und dass es sehr bürokratisch sei.
Ja.
Und das für mich klingt, also das, was wir worüber gesprochen haben, mutet ja auch erstmal bürokratisch an, wenn es diktiert wird und so. Und wir müssen schon wieder was verändern, um eine EU-Richtlinie umzusetzen und bla bla. Und was bedeutet das jetzt für das individuelle Land und nicht nur für alle 27, die oder 26, keine Ahnung, wie viele jetzt aktuell mit drin sind. So, wie können wir, oder wie würdest du das jetzt einem ganz jungen Menschen erklären, der gerade anfängt, sich irgendwie in dieser Welt zurechtzufinden, dass nicht der vielleicht 14 ist oder 17 Jahre? Weil klar, jetzt, ich bin ja auch irgendwo in so einer Fachbubble drin mit dem Holzthema und das interessiert mich für Vergabe. Und
also ich komme da noch aufs Holz, gell, das ist mein Lieblings-Freak-Point.
Ja. Okay. Aber trotzdem ist es so, ja, weil worüber wir sprechen, das sind eigentlich, sind es ja tolle Mechanismen, die da auf EU-Ebene passieren.
Ja.
Da geht da richtig was voran. Also deswegen frage ich auch, wie wir das jungen Menschen erklären können, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass die häufig dann Vorwürfe haben an jetzt ältere Menschen, gerade in so großen Gremien wie der EU, hey, ihr macht gar nichts, da passiert nichts, das ist zu langsam. Und die Mechanismen, von denen wir sprechen, das sind ja auch langsam. Zumindest,
absolut.
Zumindest jetzt auf meine Weltsicht bezogen. Aber ich weiß zum Beispiel auch, wenn wir jetzt mit einem Förster sprechen, möglicherweise, dann denkt er sich so, das sind 20 Jahre. Förster denken in 100 Jahre Zeiträumen.
Ja.
So.
Klar.
Aber wie können wir das für junge Menschen einordnen?
Okay, also fangen wir doch, du hast gesagt, der Einstiegspunkt ist die Bürokratie. Da würde ich gerne anfangen.
Das ist vielleicht ein Kritikpunkt, der also ich persönlich finde die Europäische Union eigentlich ganz cool. Also ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen und habe in Österreich studiert. Ich bin da einfach so hingegangen. Weißt du, da musste ich keinen Papierkram für ausfüllen. Ja, kein Visa beantragen. Ja. Ich bin da hingegangen, habe mit dem gleichen Geld, das ich hier habe, habe mir da eine Wohnung genommen und habe da studiert.
Und das ist ein Versprechen von weniger Red Tape, oder? Von weniger Bürokratie, so gesehen.
Ja. Und das ist ein Freiheitserlebnis, das ich ganz konkret individuell erfahren habe. Genauso, ich habe eine Partnerin, die aus einem anderen EU-Land kommt.
Ja,
auch kein Problem.
Ja.
So, es hat am Ende, klar, jetzt hier irgendwie Kindergeld in Deutschland und sowas. Das hat am Ende, das war auch Bürokratie und viele Formulare und so weiter und hat mich auch gefordert, aber am Ende hat alles irgendwie funktioniert. Und das finde ich irgendwie wunderbar. Und das ist ein hohes Gut, das wir da haben, in meinen Augen. Und ich verstehe aber auch von Menschen, die sagen, ja, das ist ein Scheiß und ist alles so bürokratisch, was mit der EU zu tun hat und so weiter.
Ja, klar.
Und deswegen habe ich mit der Bürokratie angefangen, weil das ist vielleicht so das größte Gegenargument, das ich erlebe. Und jetzt kommst du mit so was super Abstrakten, das aber eigentlich sich sagen, das ist ja total cool, was da passiert auf europäischer Ebene mit Bürokratie.
Und in der Schweiz auch, bitte. Ja,
ja, genau. Und daneben auch mit der Schweiz. Also ich
Genau. Also die Pointe ist die, ich glaube, wenn...
Ich bin ja auch Schweizer.
Wie auch immer, auf jeden Fall ist die Pointe die, ich weiß nicht, ob du die Bananengeschichte kennst, oder wenn man über Europarecht und Regulierung redet, ist immer das absurdeste Beispiel, dass man irgendeine Krümmung für die Banane festlegt, ja, oder irgend so ein Kram, oder? Lass uns mal mit diesem Klischee anfangen, um zu zeigen, wo das Vergaberecht einzuordnen ist. Oder diese ganzen Bananenkrümmungsgeschichten, all der Krempel, der ist ja immer dann relevant, wenn der Staat das reguliert, was die Unternehmen machen soll. Und da kann man jetzt dafür sein, dass da was Robustes ist. Das sieht man in der Lieferkettenregulierungsdebatte sehr schön. Oder die einen sagen, es gibt positive Bürokratie, weil davon werden die Lieferketten anständiger, weniger schlechte Arbeitsbedingungen und bessere Ökobilanzen. Die anderen sagen, nein, das ist nervig, weil die Unternehmen sollen mehr Freiräume haben, sonst ersticken wir die Wirtschaft. Das ist eine Debatte, die sehr aktiv geführt wird. Ich glaube, auch in Deutschland, die Wirtschaftsteile halten durchaus beherrscht. Und ich versuche immer zuerst mal zu sagen, um Gottes Willen, was immer ihr da diskutiert, übertragt das bitte nicht auf den öffentlichen Einkauf. Das ist eine ganz andere Sorte. Weil der öffentliche Einkauf, wer reguliert denn da wen? Der Staat sein eigenes Konsumverhalten. Das ist eine völlig andere Nummer, oder? Das kann man nicht mit den gekrümmten Bananen vergleichen. Das wäre einfach, das würde überhaupt nicht gehen von der Denke her, weil dass du einem Unternehmen sagst, es soll anständig einkaufen, das ist eine ordnungspolitische Debatte, weil die einen sagen mit Milton Friedman, the business of business is business. Da geht es um Geld und nicht um irgendwelchen Nachhaltigkeitsscheiß. Mhm. Und die anderen sagen, nee, da sollte es auch ein bisschen um Nachhaltigkeit gehen. Und dieser Fight, der wird so lange dauern, wie wir beide leben. Und wir werden wahrscheinlich in 20 Jahren noch die gleichen Debatten erleben wie jetzt. Ein bisschen anders, aber im Kern ist das ein ordnungspolitischer Kampf, der genauso vor 40 Jahren auch schon geführt wurde, sage ich jetzt mal. Aber beim Staat ist es völlig anders. Weil überleg dir mal, was soll der Staat? Der moderne Verfassungsstaat, das ist kein Business. Der Staat, gerade das haben die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg definitiv gelernt mit dem Grundgesetz, der Staat ist ein Wertekanon. Das ist etwas Wertebasiertes. Das heißt, wenn ich für das Unternehmen mit Milton Friedman sage, the business of business is business, dann sage ich für den Staat, the purpose of purpose is purpose. Das heißt, die Sinnhaftigkeit und die Verfolgung von öffentlichen Zielen, also ökologischen, sozial, beim öffentlichen Einkauf, das ist total systeminhärent.
Ja.
Der Verfassungsstaat muss das, wenn er das Grundgesetz glaubwürdig an den Boden bringen will. All die Staatsziele, wo ja auch die Nachhaltigkeit dazugehört. Das heißt, wenn der Staat sich selber bürokratisiert, sage ich jetzt mal, dann ist das der manchmal erfolgreiche und manchmal etwas unbeholfene Versuch, Werte an den Boden zu bringen. Das heißt, wer diese Bürokratie mit den gleichen Schlagworten bedient, wie die Frage nach der gekrümmten Banane, der hat oder sie die Welt nicht verstanden. Das ist für mich wirklich was ganz anderes. Wenn der öffentliche Sektor für sich selber Regeln aufstellt und das richtig macht, ist das zunächst mal was Gutes, oder? Der deutsche Soziologe Max Weber hat gesagt, im Vergleich zu monarchischer Willkür kann Bürokratie, weil sie eben gleich behandelt ist und das Apparat die Dinge immer gleich machen will und nicht willkürlich und unberechenbar, was Positives sein. Und das gilt besonders dann, wenn der Staat sich selber Regeln gibt. Das macht doch offensichtlich sind. Und dann, glaube ich, kann man auch einem 14-Jährigen sagen, wenn der Staat sich selber Regeln gibt, Also die Lehrer schauen, dass die sich anständig benehmen im Lehrerzimmer und in der Selbstorganisation der Schule, dann ist das was anderes, als wenn wir über die Regeln sprechen, die auf dem Pausenhof gelten. Und dann kommt, glaube ich, Schwung in die Sache.
Mhm. Ja, das macht Sinn für mich.
Das freut mich, das war jetzt nämlich auch einigermaßen abstrakt.
Ja, das ist es durchaus. Wir haben schon so viel abgehakt von dem, was ich jetzt...
Aber das Holz nicht.
Aber nur das Holz noch nicht, ja. Ich schau mal, ob ich noch was übrig habe hier in meinen Fragen. So. Wir könnten nachher noch ein paar Beispiele machen oder vielleicht kann auch das Thema Bauen ein Beispiel werden, wie konkret was... Einfach ein paar konkrete Beispiele für Vergabe, weil es ja eben vielleicht nicht nur Toilettenpapier ist
innerhalb
am Ende des Tages.
Ja.
Wir haben schon Textilien gehabt und so weiter.
Also musst du dir vorstellen, 50% des Vergabevolumens ist im Baubereich.
Ja.
Darum ist es auch so wichtig, was die Bauwirtschaft zum Beispiel eben Ingenieur und Architekten.
Was ist das andere? Was wird es andere Sachen, die
beispielsweise? Also immer mehr IT.
Ja.
Das nimmt sprunghaft zu.
Also Software beispielsweise?
Ja, aber auch Hardware, der ganze IT-Bereich, Dienstleistungen. Ja, und das Verrückte ist ja, dass die Leute eben, weil sie denken, das ist Technokratenzeug, die größeren Zusammenhänge davon nicht spüren. Oder die Energiewende, das ist ja auch... kann man abstrakt sehen, aber das muss man in politischen Energien denken, oder? Man kann jetzt eine Habeck-Debatte führen, wenn man das will, aber ich würde gern ganz anders ins Thema einsteigen. Ich war in Litauen 2018, habe denen die europäischen Vergaberichtlinien erklärt und habe denen gesagt, Leute, erklärt mir mal, was habt ihr hier für große Projekte? In der Meinung, eben was aus dem Baubereich zu hören, eben so ein Tunnel, Autobahn, einer großen Eisenbahntrasse, was immer so Infrastrukturbau halb sein könnte, wie die Leute sich das vorstellen. Und die haben mir gesagt, wir bauen einen Flüssiggasterminal in Klaipeda, ehemalige Deutschmemel am Baltischen Meer, mit dem Ziel, von russischem Gas unabhängig zu werden. Zu einer Zeit, wo die Merkel bekanntlich und Nachfolger Nord Stream und da habe ich gesagt, hey, das macht euer Gas ja unglaublich viel teurer. Und da haben sie gesagt, das ist nicht die Frage, wir wollen unabhängig sein. Und das ist ja das Interessante, oder? Und da sieht man, dass Einkauf...
Das ist wieder Purpose.
Genau, oder? Genau, das heißt, das muss kohärent sein mit den öffentlichen Werten, die du von oben aufgetragen kriegst zu leben und das muss dann im Konsumdesign rein. Weil sonst wirst du nicht nur widersprüchlich und das darf im öffentlichen Sektor nicht sein oder Policy Coherence, also Politikkohärenz ist das oberste Gut für die Glaubwürdigkeit des Staates. Und das ist auch das, wenn es nicht mehr da ist, was die Jungen dann unzufrieden macht und in genau den Narrativ bringst, den du vorher mit wenigen Worten sehr, 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 sehr gut dargestellt hast, oder? Und jetzt sagst du, okay, aus dieser Logik von Litauen heraus sage ich, ich investiere jetzt mehr Geld, das weiß ich, aber wenn ich hier billigen Konsum mache und falsche Anreize schaffe, dann bin ich so widersprüchlich zum eigenen Existenzversprechen als unabhängiger Staat, das kann ich nicht wollen.
Mhm.
Und genau dasselbe kann man auch mit dem Baubereich sagen, okay, wenn ich jetzt sage, ich will das ganze Zeug in eine Kreislaufwirtschaft bringen, dann muss ich auch sagen, das muss im Bau irgendwie am Boden kommen, sonst bin ich so widersprüchlich, dass die Leute mir nicht glauben, dass ich wirklich was ändern will, das kann es nicht sein, oder?
Mhm.
Und genau in diese Themen müssen wir gehen. Und jetzt neu, und darum hast du ja IT angesprochen, oder? Das ist das nächste große Thema. Ich weiß nicht, ob du gehört hast, was Schleswig-Holstein jetzt im Bereich der digitalen Souveränität macht. Die wollen sich jetzt von amerikanischen Big-Tech-Firmen lösen, oder? Also ich sag mal, der Energiemotor, der zynischerweise Putin für unsere Energiewende war, in der Schweiz ganz genau gleich wie in Deutschland, ein bisschen anders umgesetzt, aber im Ergebnis kam da der Leidensdruck mit her, der uns geholfen hat, eine Volksabstimmung zur Energiewende zu gewinnen. Das war nicht selbstverständlich, oder? Und ich glaube, das verdanken wir ironischerweise ein bisschen Putin. Und ich glaube, dass die Art, wie Trump sich jetzt aufführt, uns dabei hilft, eine neue Politik des Einkaufs im Bereich der Digitalisierung zu formulieren. Mhm. Das heißt, wir stellen uns jetzt andere Fragen. Wo machen wir uns abhängig? Und ist das eine gute Sache? Wo können wir mehr in digitale Souveränität investieren, so dass, wenn wir irgendwo uns in Abhängigkeit begeben, dass wir auch fragen, wie kommen wir da wieder raus, ohne im totalen Vendor-Login erpressbar zu werden. Und diese Geschichten, oder, das zeigt dann auch wieder, sobald du das in Energien denkst, ist das nicht mehr trocken. Garantiert nicht. Im Gegenteil. Das ist voll energetisch. Ja. Aber du musst es auch in Bezug setzen zu den großen Zielen, die du erreichen willst. Und dann ist die ganze Sache voll Purpose.
Ja, jetzt würde ich ganz harsch in den Holzbau gehen. Okay. Ich weiß nämlich, dass in Baden-Württemberg habe ich, ich kann die Zahlen, glaube ich, nicht, oder ich kann es vielleicht nicht ganz exakt wiedergeben, aber ich glaube, es geht schon ungefähr in die Richtung. Nämlich, es ist so, dass in Baden-Württemberg Gebäude, die das Land baut oder neu baut, dass wir da die Leitlinie haben, Holzbau hat Vorfahrt.
Genau.
Alles, natürlich, es wird immer geprüft dann, aber und dadurch haben wir im öffentlichen Sektor, glaube ich, eine Holzbauquote von über 50%.
Das ist doch
möglicherweise, wie gesagt, ich nagel mich nicht fest.
Das ist Zahlen. So eine tolle Story, die muss man einfach noch mehr erzählen.
Und auch die Gründe, warum wir die Holzbauoffensive haben, ist ja nicht, um den Sektor Holz zu fördern, sondern Klimaschutz. Das ist der Purpose, der dahinter steckt, würde ich sagen. So.
Und also Holz ist jetzt nicht das einzig mögliche Mittel, um Klimaschutz zu fördern.
Genau. Wir haben ja Holz, wir können ja mit komplementären biogenen Holzstoffen das kombinieren, Lehm etc. Aber vielleicht jetzt mal stellvertretend Holz und vielleicht,
so,
auch,
weil, so
vielleicht auch, weil der Podcast besser, Holzbau heißt.
Weil wir wollen ja offen bleiben in Bezug auf den Einsatz der Materialien.
Genau. Aber wie bist du jetzt bei der Holzbauoffensive gelandet? Wie kommt, oder beim Bauwesen, beim Thema Holzbau?
Wow.
Wenn Beschaffung das alles ist.
Ja, genau. Also du musst dir Folgendes vorstellen. In der Schweiz ist die Holzwirtschaft dominiert nicht von Politikvertretern der ganz linken Szene, sage ich jetzt mal, sondern die sind eher solide Mitte bis rechts, die Waldbesitzer und die ganzen Holzwirtschaftsträger, und die haben auch entsprechende Exponenten in ihren Wirtschaftsverbänden. Und Leute, die mich kennen, würden sagen, Marc, bist du eigentlich wahnsinnig, mit denen zusammen Politikdesign zu machen, oder? Die würden dich nicht ernst nehmen und du würdest wahrscheinlich nicht verstehen, was sie wollen. Und ich habe gesagt, nein, genau nicht, das müssen wir. Das macht unsere Gesellschaft stark, dass wir genau alle zusammen drüber reden, wo wir hinwollen. Und zwar egal, wo wir herkommen. Das ist der Kit. Und dann haben wir nicht die Polarisierung, oder? Das ist doch das, was wir wollen. Wir wollen eine gefühlte gesellschaftliche Mitte zeigen, die lösungsorientiert ist, damit wir nicht in der Polarisierung versinken. Also gerade mit Holzlobby, egal wer da politisch tonangebend ist, who cares? Und dann haben wir gesagt, okay, die haben ja ein Interesse dran, weil ihr Baustoff eine gute Nachhaltigkeitsbilanz hat, das auch so zu verkaufen. Und das Ergebnis am Schluss war, dass die Holzwirtschaft eigentlich zum Vergabewesen, vergaberechtspolitische Programmtöne von sich gegeben hat, die aus einem grünen Parteibuch stammen können. Und das ist doch spannend, oder? Schon rein politologisch ist das ein absolutes Erlebnis.
Ja.
Also da hatte ich so ein clandestine Treffen mit hochrangigsten Mitgliedern des Parlaments und versucht, ihnen zu erklären, warum das für sie gut ist, wenn man hochqualitatives Schweizer Holz nicht mit billigem Portholz dumpen kann, wo man nicht weiß, was herkommt, Stichwort Holzdeklarationspflicht und vor allem auch ökologische Mindeststandards verlangen kann, Stichwort Holzlabel wie FSC oder PEFC oder vergleichbar, dass das im Interesse der Holzlobby ist, obwohl die nicht am linken Rand ticken, oder? Und diese Bildungsprozesse, sage ich jetzt mal, diese Dialogprozesse, ja, die waren für mich etwas vom Faszinierendsten, das mir in dieser Reform passiert ist. Und inzwischen lieben wir uns heiß, oder? Also ich habe jetzt so ein...
Ihr habt ja einfach rausgefunden, dass eure Ziele irgendwo deckungsgleich sind, oder? Mehr ist es ja nicht.
Ja, mehr ist es nicht. Für einen politischen Prozess ist das... Da ist das eine Sternstunde. Ja. Wenn du das merkst, dass die Narrative, wenn man es nicht im üblichen ordnungspolitischen Graben quasi hier Grüne und hier Aiwanger rechter Rand, ja, oder? Also bei uns wäre die Holzlobby ja eindeutig nicht grün dominiert. Aber du musst dir vorstellen, dass die Grünen und die Aiwanger-Leute zusammen ein modernes Vergaberecht bauen.
Ja.
Und genau das ist in der Schweiz im Ergebnis passiert, ja, ja, oder? Das ist faszinierend.
Das ist bemerkenswert, ja.
Und dann, wenn das ganz richtig gut läuft, kannst du eigentlich so helfen, das ist ja so, dass die Extreme nicht zu stark werden. Ja. Das ist aktives, das ist gefühlt für deutsche Verhältnisse übersetzt. Wir bieten eine echte Alternative, dass die Leute nicht AfD wählen müssen.
Ja.
Oder? Auf der Meta-Ebene.
Ja, die haben halt aus Versehen realpolitische Ergebnisse geschaffen.
Genau.
Also im Interesse.
Das meine ich mit lösungsorientierter Mitte, oder?
Ja.
Und wenn du diesen Groove hinkriegst, dann hast du diese scheiß Polarisierung nicht.
Mhm.
Und das muss doch unser aller Ziel sein, um Gottes, ja, Willen, wenn wir das System stabil halten wollen.
Ja.
Also das Holz ist für mich nicht nur ein tolles Vergabepolitik-Story, dass du plötzlich merkst, dass die sagen, also unsere eigenen Brancheninteressen der Holzlobby ist ja gar nicht der Quark, der gefühlt Aiwanger oder bei uns die Leute, die in der Schweizerischen Volkspartei tonangebend sind, erzählen, mhm, sondern die Holzlobby ist zwar auch in der Schweizerischen Volkspartei, aber sie hat ganz andere Brancheninteressen.
Ja.
Und sobald sie das merkt, setzt sie die auch durch. Und zwar auch gegen Widerstand der eigenen Partei.
Ja.
Also es gab eine Kampfabstimmung, wo die Holzlobby in der eigenen Partei, also einer gefühlten Pendant zur CSU in der Schweiz, eine Mehrheit hingekriegt hat für ökologische Mindeststandards im öffentlichen Beschaffungswesen. Und, ja, dann kamen ausgerechnet die Rechten zuerst an in der zweiten Beratungsrunde und sagten im Schweizerischen Bundestag, wir setzen uns ein für grüne Standards. Und die Leute haben geguckt und gedacht, spinn ich eigentlich? Oder in diesen Momenten, da sitze ich auf der Galerie des Parlaments und heul still vor mich hin vor Glück, weil ich sehe, da ändern sich Dinge in einem systemischen Sinn, oder? Wo man plötzlich merkt, worum geht es eigentlich wirklich?
Mhm. Schöne Geschichte. Und wie ist dann deine Rolle da drin als Richter in so einem politischen Prozess?
Da musst du verdammt aufpassen.
Wie politisch kannst du selbst oder wie,
ja,
wie viel eigene Meinung darfst du da haben? Oder wie funktioniert das? Was hast du mit dieser Reform konkret dann zu tun? Wie kann ich mir das vorstellen? Also,
natürlich sind wir erstmal genauso gewaltengetrennt wie Deutschland, oder? Alle glauben an Montesquieu, da hast du die Exekutive, die Legislative und die Judikative und die Richterinnen und Richter, die sollen nicht die Gesetze machen, das ist klar. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass wenn natürlich diese Vergaberechtsreform läuft und die Leute wissen, du bist Experte und hast jetzt vielleicht noch eine Fachhochschuldozentenstelle für das und hast auch einen anderen Hut auf, klar fragen sie dich, was du denkst.
Mhm. Oder?
Und der Punkt war dann da, wo ich gemerkt habe, okay, Was ich nicht machen darf, ist den Mainstream-Medien ganze Programme deklamieren oder da und die Leute sagen, hey, das ist nicht die Job eines Richters. Aber was in unserem Milieu ganz gut funktioniert hat, ist, wenn ich vor Wirtschaftsverbänden hingestanden bin und zum Beispiel eben dem Dachverband Bau und Schweiz an einer Generalversammlung erklärt habe, schaut mal, Vergaberechtsreform, das sind die Fragen, die sich stellen, die könnt ihr so oder so oder so beantworten. Das hat sehr gut funktioniert und wurde im Allgemeinen auch nie kritisch gesehen.
Okay.
Aber wo es dann aufhört, ist, wenn du direkt quasi die Politik belehren willst, das darfst du nicht tun.
Das heißt, du bist im Prozess rund um die Reform, der ist irgendwie losgetreten worden und dann bist du ab und zu um Rat gefragt worden oder um eine Einschätzung.
Genau.
Du hast halt neutrale Fragen gestellt, würde ich mal so sagen, die man eben beantworten kann. Und das
Ergebnis, den Leuten so erklärt, Leute, das sind Richtungsentscheide, oder? Könnt ihr jetzt links oder rechts gehen, aber das macht einen riesen Unterschied.
Ja, genau.
Und natürlich auch sagen, schaut mal, das könnt ihr euch von Europa zum Beispiel abgucken.
Ja, und das Ergebnis ist, dass quasi die Erkenntnisse auf den unterschiedlichen politischen Seiten ähnliche waren und die Schlüsse, die sie gemacht haben, was zu dem eben erläuterten Ergebnis geführt hat.
Und darum haben wir eine völlig überraschende Mehrheit gehabt, wo die bisher tonangebend waren, die Augen erstmal nicht mehr zukriegten oder so. Was läuft denn hier bitte ab, oder?
Ja. Schön. Gut, und dann, aber du bist ja doch trotzdem irgendwie tiefer mit dem Holzbau jetzt verbunden.
Ja.
Wie ist das dann passiert? Einfach aus den ganzen Treffen, da hast du so eine Neugierde entwickelt und hast gemerkt, eigentlich, Holzbau ist eigentlich ein cooles Thema.
Ja.
Kann ich auch
irgendwie. Und ich habe auch die Leute lieben gelernt. Also ich weiß nicht, du bist ja von der Szene, du kannst jetzt das sicher einordnen, was ich sage. Ich habe selten so viel echten Berufsstolz gesehen wie in der Holzbaubranche. Das sind Leute, die alle wissen, warum sie am Morgen aufstehen. Mhm. Oder? Und das gibt mir so eine Art Heimatgefühl der ganz besonderen Art. Eben, obwohl ich natürlich weiß, dass die ganz anders ticken. Oder? Ich werde natürlich auch immer ausgelacht. Wir hatten also einen wunderbaren Anlass an einem eidgenössischen Schwingfest. Da haben die einen riesen Holzstier hingebaut, ja. Das Symbol für die Schweizer Holzbranche und wie stolz die ist und wie cool die ist.
Ja.
Das ist typisch Schweizer Holzbau. Oder? Die bauen dann so einen riesen Muni, nennt man das bei uns. Der Munimax, das war das Symbol.
Ja.
Und das war fantastisch. Oder? Da hat man gemerkt, dahinter versammeln sich alle und sind stolz drauf. Und das ist wirklich, der Berufsstolz ist das, was mich an den Leuten absolut fasziniert. Und dann sage ich, der Rest, who cares? Oder da gehe ich in dieses Schwingfest und schaue mir die Leute an, wie sie ihre Freude haben. Und dann sagen sie schon mal, Marc, wieso hast du eigentlich kein Bauernhemd an? Das gehört sich hier so oder du passt ja eigentlich gar nicht her. Und deine Statur ist sowieso nicht die eines Schwingers, oder? Und also eigentlich bist du eine Totalausfall in diesem Kontext. Du gehörst zu dieser
Provokation.
Bubble wie die Faust aufs Auge. Und dann eine Stunde später kommen die aber und dann gibt es so eine Veranstaltung der Holzwirtschaft und die verleihen mir dann den Preis. Das ist verrückt. Also in Deutschland ist ein Holzkopf, das ist ja echt was Negatives, oder? Das ist einer, der nicht begriffen hat. Aber für die Holzwirtschaft, wenn sie dich als Holzkopf, im Schweizer Dialekt gesprochen, auszeichnen, das ist was vom Tollsten, was du erleben kannst. Dann haben sie gesagt, dem Markt, den geben wir jetzt ein, so, obwohl er nicht hölzig ist, was wir noch im Vorstand diskutieren mussten, ob das überhaupt geht, dass ein nicht hölziger so einen Holzkopf bekommt, sondern machen das eben, weil er den Narrativ zu seinem Thema so sehr im Sinne der Interessen der Holzwirtschaft geprägt hat. Also es ist eine Welt der Paradoxe. Und ich finde das immer schön, weil die merken, ich bin ehrlich neugierig und ich liebe die Menschen. Und wenn sie das spüren, dann ist ihnen plötzlich wurscht, dass er nicht die richtige Sorte Hemd trägt und nicht die richtige Statur fürs Schwingfest hat. Dann ist das plötzlich alles egal. Und diese Momente, das sind doch das Beste, was man erleben kann.
Sehr schön. Ja, und wie bist du jetzt zur Provokation in Person geworden, wie wir es eingangs hatten als Richter? Also, warum hast du überhaupt Jura studiert?
Das ist ein guter Punkt. Also zuerst hätte aus mir eigentlich ein Literaturwissenschaftler werden sollen. Ich hatte im Gymnasium ganz tolle Lehrer in Sprachen, und zwar lebende und tote Sprachen. Das heißt, ich habe dann beides studiert, worunter auch Germanistik und eben alte Sprachen. Und wahrscheinlich wäre das mal sowas wie ein Gymnasiallehrer geworden, kann ich mir vorstellen, oder der dann wieder alte Sprachen unterrichtet. Und dann hatte ich in der Schweizer Armee ein Disziplinarverfahren, also ein Strafverfahren in eigener Sache, mich selbst verteidigt, und konnte dann tatsächlich im Beschwerdeverfahren in zweiter Instanz zeigen, dass der Strafbefehl mir gegenüber illegal war. Das heißt, diese Beschwerde wurde gut geheißen. Und das war ein richtiges Erlebnis, weil ich damit ein Dienstreglement und der Militärstrafprozessordnung bewaffnet als Student philosophisch-historischer Fakultät mir da den Gang durch die Institution irgendwie das positiv erleben durfte. Also ich weiß nicht, ob alle denken, dass Militärjustiz jetzt die Ressource in ihrem Leben ist, aber in meinem war sie das, weil sie mir gezeigt hat, hey, dieses System funktioniert erstens, und zweitens, Sprache als Instrument zur Gestaltung eingesetzt, das ist ja nochmal was ganz anderes als einfach Literaturwissenschaft. Und da habe ich gesagt, so, Jura, das ist es.
Cool. Und dann warst du fertig. Also da habe ich dich nämlich vorhin unterbrochen. Du warst fertig. Du warst der Macker, der
Silberrücken, der sich auf die Brust schlägt. Und ich denke, ich bin der tollste Hecht aller Zeiten, weil ich ein tolles Jura-Examen habe. Weißt du, geil was. Und irgendwann habe ich schnell gemerkt, nee, ist nicht. Und zwar deswegen nicht, weil du genau richtig gesagt hast, die Welt ist viel zu komplex, dass sie einfach mit einer Disziplin erfasst werden könnte. Und beim öffentlichen Einkauf ist das besonders klar, oder? Die SBB, wo ich heute Morgen war, die haben gesagt, wir können nur überleben in diesem Business als Auftraggeber, wenn wir cross-functional Teams gründen, wo wir verschiedene Kompetenzen und Konzepte zusammenbringen. Und genau das ist der Groove des öffentlichen Einkaufs. Das ist per Definition was Interdisziplinäres. Das kann gar nicht ein Know-how-Träger mit einer Disziplin allein in den Griff kriegen. Unmöglich, oder? Du kannst nicht einem Juristen sagen, er soll Markterkundung machen, soll er wissen, worauf er schauen muss. Aber das müssen dann schon richtige Freaks sein, die das im Griff haben. Und all die Geschichten. Und jetzt kommen wir an die Gorilla-Szene, wo ich gedacht habe, du bist der Superhecht, und sehr schnell gemerkt habe, nee, stimmt nicht, war nicht. Oder? Du musst Ökonomie drauf haben, und zwar Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre, wenn du das einigermaßen kapieren willst. Da habe ich gedacht, okay, ja, schaust du das mal an und sagst, okay, gut, jetzt mache ich aus diesen beiden Kompetenzen was zusammen. Wieder steht er da, immer noch relativ jung im Leben und immer relativ selbstbewusst, und denkt, jetzt bin ich der ganz große Hecht, nochmal Gorilla-Szene. Und wieder das Erlebnis, nee, ist nicht, oder? Ist nicht, weil um wirklich zu verstehen, was es geht, musst du ja auch die Interdisziplinarität verstehen, wie du Ingenieurwissen da auch einpackst. Das heißt, du musst die ganzen Mechanismen der Interdisziplinarität verstehen, und dann brauchst du noch Betriebskultur und Organisationsentwicklungswissen, um zu kapieren, wie kriege ich in den öffentlichen Sektor, der risikoavers und langweilig ist und bürokratisch, wie kriegst du in dieses System Innovation rein? Das heißt, da wirst du zum Betriebskulturspezialisten, zum Organisationsentwickler, zum Fehlerkulturanalytiker, zum Design Thinker, und dann musst du dich nochmal neu erfinden und denkst, scheiße, also das mit den blöden Fehler mit dem Gorilla, ich sei der tollste Hecht, den mache ich nie mehr, weil je mehr du merkst, was alles fehlt, desto bescheidener wirst du. Gott sei Dank, oder? Das ist ja einer der Sinn der menschlichen Existenz, dass man das verstehen kann, was Sokrates gesagt hat, ich weiß, dass ich nichts weiß, und je mehr ich weiß, desto klarer wird mir, wie wenig das gemessen an dem ist, was man wissen könnte, oder? Und das gibt so eine natürliche Demut, und mit dieser Lebenseinstellung kann man dann ganz anders auf die Welt zugehen. Und ich glaube, man ist auch ganz anders glaubwürdig.
Und wie hast du dich dann immer neu erfunden und die ganzen Sachen gelernt?
Oh, gute Frage. Weiß ich auch nicht. Aber ich
du hast
glaube,
ja mit Themen auseinandergesetzt auf irgendeine Art und Weise. Du hast nicht einmal gesagt, Moment, jetzt muss ich nochmal ein Jahr an die Uni und BWL studieren.
Nein. Sondern der Punkt war, das ist Leidensdruck getrieben. Oder? Ich habe einfach gemerkt, mit Juristerei allein komme ich nicht weiter. Da ist irgendwas, das ich mit dieser Methodik nicht in den Griff kriege. Mhm. Und jetzt, wenn du an solchen Punkt bist im Leben, kannst du entweder sagen, ja gut, dann bleibe ich da, wo ich bin, meinen Kompetenzen, und dann bleibt die Welt halt, wie sie ist, aber ich habe meine Komfortzone. Das ist ja auch so ein Thema, das ich sehe, oder wenn du in einer links ideologisierten Bubble unterwegs bist, und das bin ich privat zum Teil von meiner Umgebung her, da gibt es Leute, die allen Ernstes denken, wir kriegen die Klimakrise in den Griff, wenn wir Klimawissenschaftlerinnen mit Migrationstheoretikerinnen zusammenbringen und dann retten wir die Welt. Ob es da irgendwie ökonomische oder juristische, also wirtschaftsregulierende Kompetenz drin hat, ist völlig wurscht. Und das kann nicht funktionieren. Das ist jedem klar, der ein bisschen weiß, worum es im Leben geht. Und genau da möchte ich das Gegenteil erklären, indem ich meine Biografie erzähle und einfach sage, ich habe immer durch Leidensdruck gemerkt, scheiße, ich komme mit dem nicht weiter, was ich kann. Also muss ich die Kompetenzen entwickeln, die es braucht, damit das Problem gelöst wird. Weil sonst sterbe ich in Schönheit. Das machen in Deutschland viele Linke, die sagen, wenn ich mit meinen Kompetenzen die Welt nicht retten kann, dann gehen sie halt kaputt. Aber ich habe die richtige Haltung, das coole Mindset, ich bin woke und damit gehöre ich zu den Guten und um mehr geht es ja nicht. Ob ich Impact habe, das ist noch nicht mehr mein Problem, sondern daran sind die anderen schuld, wenn ich es nicht habe. Hm. Und da sage ich, nee Leute, ist nicht. Sondern die Frage ist, bin ich bereit, meine Kompetenz so zu entwickeln, dass ich wirklich an die großen Hebel rankomme? Das ist doch der Punkt.
Ja. Schön gesagt, hast du das. Ich habe eine letzte Frage. Wie sieht dein Alltag aus? Und also wie viel richtest du? Was sind das für Fälle, die du bearbeitest?
Das ist naturgemäß viel öffentliches Beschaffungswesen, das ist klar. Aber wir hatten auch noch Markensachen und da gab es lange auch noch Kartellrecht dazu. Also alles, was mit Wirtschaft zu tun hat, musst du dir vorstellen, dass bei uns in einer spezialisierten Abteilung behandelt werden. Darum kann ich auch sagen, das ist der Brand, oder ich bin zwar links, aber ich habe Wirtschaftskompetenz. Das ist so eine lustige Mischung, oder die in der Schweiz darf es das eigentlich gar nicht geben, weil Wirtschaftskompetenz hat selbstverständlich nur die rechte Hälfte des politischen Spektrums. Das ist in Deutschland ein bisschen anders, weil die Leute haben schon gemerkt, es gibt durchaus auch SPD-regierte Länder, wo man weiß, da gibt es Wirtschafts-Know-how. Also dieser Diskurs wird in Deutschland viel nüchterner geführt, vor allem weil die Leute ja auch Helmut Schmidt im Gedächtnis haben, von dem man wusste, der wusste genau, wovon er spricht. Mhm. Oder das ist völlig klar. Die Schweizer sind weniger Helmut Schmidt geprägt, sage ich jetzt mal. Für die ist es noch schräg zuzugeben, dass ein Linker weiß, wie Wirtschaft tickt.
Ja. Okay, letzte Frage. Was rätst du jemanden, der am Bau ist, im Holzbau beschäftigt ist und der sich irgendwie mit Vergabe auseinandersetzen muss? Was ist dein Tipp?
Schauen, wie innovativ die öffentliche Auftraggeberseite unterwegs ist. Oder da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man das kann. Oder also die einen setzen ja überhaupt erstmal Holz ein, so wie eben Baden-Württemberg. Das sagt, Holz hat Vorfahrt. Und dann gibt es noch ein paar ganz coole Spezialgeschichten, nämlich diejenigen Leute, die Holz aus eigenem Wald einsetzen. Das ist dann noch Next Level. Das heißt, dann hast du...
Ist auch, glaube ich, noch ein bisschen eine Spezialität von euch. Ich habe es ganz stark aus der Schweiz gehört und nicht ganz vereinzelt jetzt aus Deutschland.
Genau. Und meine Botschaft, und darum möchte ich das irgendwie in der Antwort auf die letzte Frage natürlich noch unterbringen, ist: entdeckt das Potenzial des Einsatzes von eigenem Holz. Weil wenn ihr das verwendet, müsst ihr das gar nicht ausschreiben, weil das habt ihr ja selbst, oder?
Mhm.
Und das ist natürlich ein super, super Hebel.
Mhm. Cool. Das ist so ein gutes Schlusswort.
Absolut. Vielen herzlichen Dank für deine Geduld.
Das heißt Geduld. Danke, Marc, dass du da warst.
Danke dir.
Der Podcast Auf Holz bauen ist eine Produktion der Ingenieurkammer Baden-Württemberg in Kooperation mit der Holzbauoffensive Baden-Württemberg. Bei Fragen, Hinweisen oder Anregungen können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns unter der Adresse podcast@aufholzbauen.de ganz einfach erreichen.